Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Frühling zieht ins Land offenbar. Vielleicht stimmt es ja wirklich, dass wir einer Warmzeit entgegengehen. Es wird nur schade sein, dass es keine Schneemänner mehr geben wird. Ich hoffe, dass Sie das nicht kommerziell verwerten, weil ich verlange pro Minute einen Euro.
Das unterschreibe ich Ihnen.
Ja, bitte? Oh ja, pro Minute ein Euro, wenn man das über das ganze Semester rechnet, da kommt schon einiges zusammen.
Sollen wir wieder 90 Euro vorher?
Ja, wir haben uns zum letzten Mal, abgesehen von der Situation an den Universitäten, wozu ich heute jetzt nichts mehr sagen möchte, was ich zu sagen habe, habe ich gesagt, zumindest vorläufig, abgesehen davon, haben wir zum letzten Mal zunächst die Frage nach dem Todeszeitpunkt kurz besprochen. Auch hier, wie in vielen Bereichen unseres Themas, haben wir es mit fließenden Übergängen zu tun. Und wie gesagt, als Kriterium wird heutzutage im Allgemeinen, als Todeskriterium sozusagen, der Hirntod angesehen, weil das Gehirn des Menschen das Zentrum des Fühlens, Wollens, Denkens und so weiter ist. Und das Gehirn als dasjenige Organ definiert werden kann, das einen Menschen als Person definiert. Es kann also ein Mensch hirntot sein und es können andere Organe noch einigermaßen funktionieren, Herz, Atemapparat und so weiter, aber der Mensch lebt nicht mehr als Person, er definiert sich sozusagen selbst nicht mehr als Person. Also ich glaube, dass das Kriterium Hirntod hier ein relativ brauchbares ist. Dann haben wir begonnen, uns mit einem anderen Themenbereich zu beschäftigen, Manipulation des Lebens, im weitesten Sinne also Biotechnologie und ganz konkret dann Gentechnik. Biotechnologie, um das nochmals zu erwähnen, ist die Gesamtheit der Techniken, die Gesamtheit der Technologien, die auf unterschiedliche Weise Lebewesen oder ihre Teile verändern. Biotechnologische Methoden wendet man seit einiger Zeit an, etwa in der Herstellung von Medikamenten, Nahrungsmittelproduktion und vieles andere mehr. Und die Gentechnik ist eben ein Teil der Biotechnologie, vielleicht derjenige Teil, der am meisten auch für Aufregung sorgt, auch in den Medien. Es geht also ganz allgemein darum, dass das genetische Material von Organismen gezielt verändert wird. Und zwar vor allem geht es dabei darum, dass über Artgrenzen hinweg ein Gentransfer sozusagen stattfinden kann, was qualitativ gegenüber der klassischen Tier- und Pflanzenzucht natürlich ein etwas Neues darstellt. Wie ich gesagt habe, der Mensch hat seit Urzeiten durch Tier- und Pflanzenzucht eben Lebewesen manipuliert. Verschiedene, alle der heutigen oder auch früheren Haustier- und Kulturpflanzenrassen wären natürlich nicht auf natürlichem Wege entstanden, wenn Sie etwa denken an die Hunderassen, wovon es etwa 400 verschiedene gibt. Also ein kleiner Pekinese oder was ich da, so verschiedene Schoßhünden und so weiter. Vor kurzem habe ich einen Hund gesehen, mehrfach draufgetreten, winzig klein, vielleicht auch noch klein als Individuum, aber offenbar einer Rasse angehörig, die insgesamt so klein ist, dass sie in der Natur wahrscheinlich oder ziemlich sicher überhaupt nicht überleben würde. Wir könnten darüber streiten, aber das kommt dann bei der Tierethik, welchen Sinn es macht, solche Tiere, solche Rasse überhaupt zu züchten und so weiter, aber das ist, wie gesagt, dann eine andere Frage. Jedenfalls, Eingriffe in die Erbsubstanz im weitesten Sinne sind nichts Neues, das hat der Mensch eben betrieben seit der Tier- und Pflanzenzucht betreibt. Das muss keine Rechtfertigung sein dafür, was wir heute an gentechnischen Methoden zur Verfügung haben, aber ich stelle das nur als Tatsache fest. Nun, wir haben in der Gentechnik zwei Bereiche zu unterscheiden. Einerseits Gentechnik in der Landwirtschaft, darüber haben wir schon zum ersten Mal gesprochen, und andererseits in der Medizin, wir kommen heute darauf zu sprechen. Zur Gentechnik in der Landwirtschaft, zur sogenannten grünen Gentechnik, haben wir einige Argumente pro und vor allem aber gegen, kontra erwähnt. Die Einwände sind noch einmal kurz zusammengefasst. Erstens die Geschwindigkeit, mit der heute also genetisch manipuliert werden kann. Die Geschwindigkeit führt dazu, dass wir die möglichen Ergebnisse vielleicht oder wahrscheinlich nicht wirklich begreifen, ihrer Konsequenz, dass uns die Dinge einfach gesagt quasi davonlaufen. Das wäre auch dann der zweite Einwand, nicht, also die Konsequenzen sind nicht wirklich absehbar, die mittelfristigen bis langfristigen Konsequenzen können wir nicht abschätzen. Dann als drittes Argument, Gegenargument, die Erzeugung von Monokulturen, also der großflächige Anbau genetisch veränderter Getreidesorten, wobei dann nur ganz bestimmte Getreidesorten gezüchtet werden, was natürlich auf Kosten, das wäre dann das vierte Gegenargument, auf Kosten anderer Lebewesen geht. Auch ein Nebeneffekt, den man im Allgemeinen kaum wirklich abschätzen kann. Und das fünfte Gegenargument, es wäre besser, die natürlichen Ressourcen, die ja schon da sind, zu nutzen, statt sich darauf zu verlassen, dass wir auf künstlichem Wege, etwa im Sinne der Welternährung, Ressourcen produzieren können. Wir werden uns im Rahmen der ökologischen Ethik später noch damit beschäftigen. Vorweg vielleicht ein Beispiel, und ich bin da auch durchaus kritisch gegen die sogenannte grüne Gentechnik. Mir kommt das oft ungefähr so vor, jemand möchte Ihnen einen Apfel schenken und Sie sagen, nein, danke, brauche ich nicht, ich erzeuge mir den künstlich. Das heißt, der Verzicht auf gegebenen, uns von der Natur gewissermaßen unaufdringlich zur Verfügung gestellte Ressourcen und gleichzeitig die Hoffnung oder die Überzeugung, wir können mittel- bis langfristig uns alles gewissermaßen künstlich erzeugen, wir können also Ressourcen mehr oder weniger unbegrenzterweise künstlich herstellen. Also wie gesagt, ich bin da durchaus kritisch, und zwar hat das jetzt mit moralischen Aspekten eigentlich noch gar nichts zu tun, sondern vor allem mit Aspekten, die sich auf die Vielfalt beziehen. Und auf Vielfalt kommen wir heute auch noch im Kontext der medizinischen Gentechnik bzw. der Anwendung der Gentechnik in der Medizin zu sprechen. Gut, damit möchte ich also diesen Bereich, wie gesagt, grüne Gentechnik, Gentechnik der Landwirtschaft abgeschlossen haben. In aller Kürze natürlich alles, was wir hier behandeln, muss zumindest teilweise sehr stichwortartig geschehen, weil es sich hier um sehr, sehr umfassende Themen handelt, die auch zum Teil natürlich viele Kontroversen noch hervorrufen, auch rein sachlich, wie gesagt, unabhängig von der moralischen bzw. ethischen Dimension. Gut, also zur Gentechnik in der Medizin. Hier muss ich etwas weiter ausholen. Manipulation des Menschen ganz allgemein. Ich möchte da auf einige geschichtliche Aspekte eingehen. Hoffnung auf den besseren Menschen, die Hoffnung, den Menschen verbessern zu können, an sich eine ganz merkwürdige Angelegenheit, die unter allen Lebewesen nur dem Menschen eigen zu sein scheint. Eine bessere Spezies aus uns machen zu wollen. Also Eisbären haben damit keine Probleme, die wollen nicht besser werden, und sie können auch nicht drüber nachdenken. Oder der große Panda, also der Fulong, der jetzt nach China wieder zurücktransportiert wurde, solange er ein Bambus hat, ist es ihm, fühlt er sich ganz wohl und würde sicher nie auf die Idee kommen, seine Spezies zu verbessern. Wozu auch? Gut, aber tja, da kann ich drüber nachdenken. Wir Menschen haben diese Fähigkeit zum Guten wie auch zum Schlechten und haben unter anderem eben immer wieder den Wunsch, die gesamte Menschheit irgendwie zu verbessern. Wir werden dann noch uns unterhalten müssen, wie, woher nehmen wir Kriterien für die Verbesserung? Warum sind wir mit uns selber nicht zufrieden? Warum kann nicht alles so bleiben, wie es ist? Wenn man zurückgeht in die Geschichte, in die Antike schon, finden wir Selektionsideen, also nicht erst bei Darwin kommt der Selektionsgedanke, der Züchtungsgedanke im weitesten Sinne zum Tragen, schon Platon hatte die Idee der Selektion und der Züchtung von Menschen, als wir so sein Werk Der Staat lesen, das war ein utopisches Werk gewissermaßen, in gewissem Sinne auch gespenstisch, nicht? Also wie soll der ideale Staat ausschauen, wie sollen die idealen Menschen ausschauen und so weiter. Also der Züchtungsgedanke, der Selektionsgedanke ist fast so alt, möchte ich sagen, und zwar in Bezug auf den Menschen, fast so alt wie die menschliche Geistesgeschichte. Im 19. Jahrhundert natürlich kam dann durch die Evolutionstheorie von Darwin und einigen anderen und das Selektionskonzept noch einmal und in verstärkter und verfeinerter Form in diesem Zusammenhang zum Tragen. Und hier sind verschiedene Ideenkomplexe vielleicht ganz interessant. Zunächst einmal die Idee, die Vorstellung, dass es unterschiedliche Menschen gibt. Und zwar unterschiedliche Menschentypen, man sagte früher Menschenrassen, ein Ausdruck, der heute, wie schon mehrmals erwähnt, aus Gründen der politischen Korrektheit nicht mehr verwendet wird. Man war überzeugt, es gibt eben unterschiedliche, neutral gesagt, Menschentypen. Da ist beispielsweise, um ganz besonders zu erwähnen, der deutsche Zoologe Ernst Haeckel. Ein glühender Verfechter der Ideen Darwins, ein hervorragender Zoologe, einer der bedeutendsten Figuren in der Geschichte der Zoologie. Er hat sich aber auch mit anderen Dingen beschäftigt, wollte also den Evolutionsgedanken sehr weit ausdehnen, letzten Endes zu einer sogenannten monistischen Philosophie, einer einheitlichen auf dem Evolutionsgedanken basierenden Philosophie. Und Haeckel hatte auch also ein akribischer Denker, wie er war, ein Systematiker, die Idee, die Menschheit zu unterteilen, und das ist, zum Teil klingt das jetzt ganz lustig, was kommt, ist aber auch ernst zu nehmen. Haeckel unterschied die Menschheit in vier große Gruppen. Erstens Wilde, zweitens Halbwilde oder Barbaren, drittens Zivilvölker und viertens Kulturvölker. Und profund, wie er gedacht hat, jede dieser Stufen noch einmal in drei Unterstufen unterteilt. Die Wilden in niedere Wilde, mittlere Wilde und höhere Wilde. Und dann ging das so weiter, die Halbwilde wieder niedere, mittlere, höhere Halbwilde und so weiter. Immer drei Untergruppen. Die niederen Wilden, also die am niedrigsten stehenden Menschen, das waren aus seiner Sicht die Pygmäen, denen er, und jetzt wird es natürlich auch moralisch bedenklich, wörtlich, einen Lebenswert beimaß, der ungefähr auf der Ebene der Schimpanse angesiedelt ist. Oder vielleicht sogar noch unter dem steht. Also Haeckel hat nicht nur klassifiziert, er hat auch bewertet. Übrigens die höchste Stufe, also die höheren Kulturvölker, also überhaupt die Kulturvölker, das waren für ihn die europäischen Nationen des 19. Jahrhunderts, und die höheren Kulturvölker waren eine Stufe, die seiner Meinung nach noch gar nicht erreicht waren. Das war dann der ideale Menschentypus, der also zu seiner Zeit, seiner Meinung nach, überhaupt noch nicht existierte. Haeckel war nebenbei gesagt sehr flexibel. Er hatte in einem dieser, er hat das immer wieder ausgeweitet und verbessert, diese Schema, diese Viergliederung, in einer dieser Schemata hatte er, in einem dieser Schemata hatte er einmal die Japaner unterhalb der Indianer eingeordnet bei den Zivilvölkern, und dann gibt es die Anekdote, dass bei ihm in der Vorlesung in Jena ein paar japanische Studenten waren, die sehr gut abgeschnitten haben, in der Folge kamen die dann oberhalb der Indianer, also ein sehr flexibles Schema, wie gesagt, und das muss man dem alten Haeckel zugute halten. Gut, die Idee, wie gesagt, die Menschheit zu systematisieren und zu klassifizieren, ist tief in unserer Geistesgeschichte verwurzelt. Sie gehört also zur Geschichte der Anthropologie natürlich dazu. Nur blieb es nicht bei Klassifikationen, sondern, wie gesagt, Haeckel hat ja auch bewertet und hier verschiedenen Gruppen von Menschen, um es allgemein zu sagen, auch unterschiedliche Lebenswerte beigemessen, was dann schon einigermaßen bedenklich erscheinen mag. Sie haben dann im 19., aber auch schon im 18. Jahrhundert auch verschiedene andere Wertvorstellungen, wenn Sie etwa denken an Rousseau. Er war wieder von der Idee beseelt, der edle Wilde im Naturzustand des Menschen war und ist alles in Ordnung. Der Mensch degeneriert aber unter dem Einfluss der Zivilisation. Ein Gedanke, der auch heute da und dort natürlich aufgegriffen wurde. Im Anschluss an Darwin entwickelte sich eine Ideologie, der sogenannte Sozialdarwinismus, mit dem, ich betone das immer wieder, Darwin selber überhaupt nichts zu tun hat, sondern das ist eine ideologische Umdeutung seiner Evolutionstheorie, also seiner Theorie der Evolution durch natürliche Auslese, die Darwin selber überhaupt nicht unterschrieben hätte und die auch inhaltlich, sachlich vollkommen falsch war. Aber wie dem auch sei, der Sozialdarwinismus im Allgemeinen bedeutete und bedeutet, sofern er nach wie vor vertreten wird, die Idee, ganz allgemein gesagt, der Möglichkeit einer Verbesserung des Menschengeschlechtes. Und das enthielt im Wesentlichen den ganzen Komplex der Eugenik bzw. Rassenhygiene. Eugenik oder Rassenhygiene bedeutet, die eigene Rasse, nicht, also ich verwende diesen Ausdruck natürlich bewusst in der Terminologie des 18. und 19. Jahrhunderts und nicht in der heutigen Terminologie, die Möglichkeit, also die Rasse zu veredeln. Da gab es beispielsweise den deutschen Arzt und Privatgelehrten Wilhelm Scheibmeier, mit A geschrieben, Entschuldigung. Schallmeier mit einem gewaltigen Werk mit dem Titel Vererbung und Auslese im Lebenslauf der Völker. Und Schallmeier betont in diesem Werk, im Vorwort, ich zitiere wörtlich, für die Nationen wie für den Einzelnen ist das höchste Gut ihr Erbgut. Übrigens waren diese Ideen der Rassenhygiene, Eugenik und so weiter keineswegs auf Deutschland beschränkt, sondern sie finden im 19. Jahrhundert und teilweise auch schon früher ähnliche oder die gleichen Ideen, genauso in Frankreich, in England, in den USA, allesamt verwurzelt in der Grundidee, in der Grundannahme, wie schon gesagt, dass der Mensch insgesamt verbesserungswürdig sei, dass er gut verbessert werden könne und ähnliches mehr. Nun waren Leute wie Haeckel, Schallmeier und ihre britischen und französischen Kollegen und so weiter allerdings in erster Linie Theoretiker, die halt, man würde heute sagen, auch verschiedene Gedankengespinste vertreten haben, nicht? Also der Mensch könne verbessert werden und so weiter, die aber nicht wirklich jetzt daran dachten, alles so in die Tat umzusetzen, wie es später im Nationalsozialismus der Fall war, worauf ich hier nicht näher einzugehen brauche. Da wurde dann die Eugenik oder Rassenhygiene brutale Wirklichkeit, Ausmerzung unwerten Lebens, oder eben das, was man damals als unwertes Leben verstand. Und da wurde dann die ganze Ideologie des Sozialdarwinismus bittere und blutige Wirklichkeit für Millionen von Menschen. Wie gesagt, dass die Leute vorher waren in erster Linie Theoretiker, das soll sich nicht entschuldigen, aber man muss noch einmal sich vergegenwärtigen, dass eben die Idee einer Verbesserung des Menschen, und zwar auf genetischer Grundlage, das ist ja unser Thema hier im Wesentlichen, lange Zeit, vor allem eben dann im Anschluss an das Selektionskonzept Darwins, in vielen Köpfen herumgespuckt hat. Bitte.
Diese Idee der Eugenik angedacht, um diese Gehörkrankheiten in den Griff zu bringen. Da war noch kein bösartiger Hintergrund sozusagen dahinter.
Völlig richtig, die Idee war ja vielfach natürlich nicht, dass man muss auch bei Hecken natürlich sagen, ohne ihn zu entschuldigen, er dachte die Gedanken seiner Zeit, nicht? Und das war die Überzeugung, es gibt unterschiedliche Menschen, die auch unterschiedlich wertvoll sind, waren damals eigentlich, heute klingt das natürlich schrecklich, aber damals war das durchaus üblich. Aber Sie haben natürlich völlig recht, dass die Idee der Eugenik oder Rassenhygiene ja grundsätzlich nicht negativ angedacht war gewissermaßen, sondern die Idee war ja letzten Endes, die der Gesundheit oder des Gesundmachens, wenn Sie so wollen, der Bekämpfung von Krankheiten, Erbkrankheiten dann später natürlich vor allem. Und so gesehen war das Ganze natürlich auch, da hatte das Ganze natürlich auch einen durchaus positiven Hintergrund. Nicht, man machte sich auch Sorgen, genauso wie heutzutage, eben auch vor unterschiedlichem Hintergrund und die Volksgesundheit und war dann also besorgt, wenn man bestimmte Krankheiten eindämmen könnte und so weiter und so fort. Also man kann natürlich die Dinge neutral sehen, beziehungsweise sogar positiv, aber wie in vielen lagen die negativen Konsequenzen praktisch auf der Hand. Aber wir kommen ja dann noch darauf zurück, was wollen wir überhaupt, wenn wir grundsätzlich den Menschen verbessern wollen und ähnliches mehr. Kein Mensch hat etwas dagegen, wenn man durch eugenische Maßnahmen, der Ausdruck ist natürlich vorbelastet durch das Dritte Reich, aber bleiben wir dabei, wenn man durch eugenische Maßnahmen tatsächlich Krankheiten verhindern kann oder heilen kann, wird ja kein Mensch etwas ernsthaft dagegen haben. Kritisch wird es erst dann, wenn man irgendeinen Idealtypus des Menschen konstruiert und sagt, so, genau so und so muss der Mensch eben aussehen und das müssen wir genetisch verändern. Übrigens gab es eine völlig andere Richtung, auch in der Geistesgeschichte tief verwurzelt, die den Menschen verbessern wollte, nicht auf genetischer Grundlage, sondern auf Grundlage seiner Erziehung. Das war im 20. Jahrhundert lange Zeit der sogenannte Behaviorismus. Die Überzeugung, jeder Mensch, auch alle anderen Lebewesen, die brauchen uns nicht zu interessieren, im Augenblick, jeder Mensch kommt als ein unbeschriebenes Blatt zur Welt, eine sogenannte Tabula Rasa, und kann in seiner Entwicklung und wird in seiner Entwicklung ausschließlich durch Umweltfaktoren, sprich Erziehung, beeinflusst bzw. geformt. Hier haben Sie das Ganze unter umgekehrten Vorzeichen. Man kann Menschen machen, um es einmal ganz krass auszudrücken, oder genau den Menschen machen, den wir wollen, und zwar jetzt gezielt durch Umwelteinflüsse, Umwelteinwirkungen, also durch erzieherische Maßnahmen. Und die Eugeniker oder Rassenhygieniker waren eben die Gegenströmung, wenn man das so sagen kann, stehend auf der Basis der Überzeugung, dass der Mensch genetisch beeinflussbar sei, genetisch beeinflusst werden kann und eben beeinflusst werden soll. Soweit ganz kurz zum historischen Hintergrund, der natürlich ungemein großer Komplex ist. Ich kann das hier nur ganz kurz darstellen, ohne weitere Details zu präsentieren. Also wichtig ist, es zu vergegenwärtigen, es geht grundsätzlich um die verschiedenen Ideen der Gentechnik, versuche ich damit eben in einen größeren historischen geistesgeschichtlichen Zusammenhang einzuordnen. Es geht prinzipiell darum, also um die Überzeugung, Menschen können beeinflusst, manipuliert werden, hier also jetzt genetisch, und zwar durchaus unter dem Aspekt der Verbesserung. Man darf ja auch eines nicht vergessen, dass im 18., 19. Jahrhundert, zum Teil auch später und bis heutige Zeit, ein Gedanke dabei sehr wesentlich war und ist, nämlich die Idee des Fortschritts. Ja. Die Menschheit als solche kann sich zu immer besseren entwickeln. Und wenn das nicht automatisch passiert, durch die Evolution, dann können wir halt eingreifen. Sei es jetzt durch Erziehungsmaßnahmen, Behaviorismus oder eben durch gezielte genetische Maßnahmen, um eben den Fortschrittsprozess zu beschleunigen. Hier kommen wir in einem Feld, das auch einer ausführlichen Diskussion bedürfte, aber nur grundsätzlich einmal, wie wollen wir den Fortschritt bemessen? Wann ist die Menschheit fortschrittlich? Also was heißt überhaupt die Menschheit, wenn wir uns heute unseren Globus anschauen? Nicht wahr? Gibt es zwar natürlich nicht die vier großen Gruppen von Menschen im Sinne von Heckmenschen, gar nicht niedere und höhere, wilde und so weiter, aber Menschen in völlig unterschiedlichen Lebenssituationen, Menschen in völlig unterschiedlichen Lebenslagen, wenn Sie so wollen, und wir haben keineswegs hier eine einheitliche Menschheit vor uns. Das ist eine Abstraktion, die bei näherer Hinsicht natürlich nicht wirklich haltbar ist. Was ist die Menschheit? Das ist eine Floskel eigentlich, nicht mehr und nicht weniger. Und welche Kriterien wollten wir also anlegen, um den Fortschritt zu bemessen? Man wird natürlich im Allgemeinen sagen, ja, in der Medizin haben wir doch große Fortschritte erzielt, wenn man sich vergegenwärtigt, dass vor 200 Jahren allein es bedeutet hat, wenn jemand schlechte Zähne hatte, naja, da konnte man eigentlich nichts machen, dann sind sie halt ausgefallen. Heute haben wir natürlich Methoden der Zahnmedizin und der plastischen Chirurgie und so weiter, ein neues Gebiss überhaupt kein Problem. Viele von uns laufen ab einem bestimmten Alter mit einem dritten oder vierten Gebiss herum, ohne sich dafür schämen zu müssen, ohne sich da irgendwie beeinträchtigt zu fühlen. Also, klarerweise ein Fortschritt. Welche negativen Aspekte dann noch die Medizin unter Umständen mit sich bringt oder gebracht hat, das können wir später noch diskutieren. Also, ich würde sagen, dass die Idee, es gibt einen Fortschritt in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit, eine sehr problematische war. Aus evolutionsbiologischer Sicht kann man von Fortschritt in der Evolution insgesamt eigentlich überhaupt nicht reden, aber das wäre ein eigenes Thema, das haben wir im letzten Semester in meiner Vorlesung behandelt. Aber wie gesagt, die Idee war da und vor allem die Idee, wenn nicht automatisch die Menschheit sich also fortschreitet zum Besseren, dann können wir halt eingreifen. Nicht? Also und hier in unserem Zusammenhang ist dabei vor allem ist vor allem an die Eingriffe von Seiten der Genetik, also Gentechnik zu denken. Gut, im 20. Jahrhundert dann, vor allem in den letzten paar Jahrzehnten, haben wir einigermaßen Einblick gewonnen in unser genetisches System. Vor einigen Jahren gab es ja die Sensationsmeldung, wir haben also unsere Gene jetzt genau kartiert, circa 40.000 Gene haben wir. Man dachte früher an wesentlich mehr, also eigentlich sind es relativ wenige sogar. Nur ich möchte hier hinzufügen, dass die Kartierung der Gene des Menschen natürlich noch nicht allzu viel aussagt. Die bloße Lokalisierung von Genen bedeutet eben nur so etwas wie eine Landkarte, metaphorisch gesagt. Wichtiger wäre aber, und bis man so weit ist, wird es wohl noch einige Jahre dauern, wenn es überhaupt so weit möglich sein wird, die Zusammenhänge zwischen den Genen zu kennen. Es gab früher, muss ich auch nur als Randbemerkung anführen, es gab früher die Hypothese, die sogenannte Ein-Gen-Ein-Merkmal-Hypothese, also die Vorstellung, dass je ein Gen, je ein Merkmal determiniert. Und die Hypothese ist als falsch herausgestellt. Das Ganze ist als Netzwerk zu betrachten. Es kann, sehr schematisch dargestellt, also die ursprüngliche Idee, je ein Gen ist für je ein Merkmal zuständig, das ist falsch. Es kann nämlich sein, dass ein und dasselbe Gen an der Bildung mehrerer Merkmale beteiligt ist und dass umgekehrt ein und dasselbe Merkmal von sehr unterschiedlichen Genen abhängt. Das heißt, wir haben hier kein lineares Schema anzunehmen, sondern ein Netzwerk. Also wenn man da in Massenmedien auch immer wieder liest, also es haben Forscher endlich ein Gen gefunden für Aggression oder ein Gen für Prostitution oder ein Gen für Alkoholismus, dann können Sie das getrost vergessen. Die Dinge sind komplexer, wesentlich komplexer. Und wir wissen also noch nicht genau, wie diese hier natürlich sehr schematisch angedeuteten Zusammenhänge aussehen. Das zu betonen ist mir an dieser Stelle schon wichtig, denn jeder Eingriff, der sich auf bestimmte Gene bezieht, ist im Hinblick auf seine Konsequenzen im gesamten Netzwerk nicht abzusehen. Solange wir dieses Netzwerk nicht wirklich kennen, solange wir nicht wirklich genau wissen, wie diese ungefähr 40.000 Gene miteinander in wechselseitiger Beziehung verbunden sind, ist natürlich ein Eingriff, der sich auf einzelne Gene bezieht, mit gewissen Gefahren verbunden. Bitte. Etwas lauter, bitte.
Die Beziehung von Gen zu Merkmal ist mir klar, aber gibt es die Beziehung von Merkmal zu Gen rückwirkend auch?
Das ist natürlich, ja, im Gesamtsystem, natürlich, das ist ein wichtiger Hinweis, dass wir derzeit natürlich noch untersucht. Da gibt es das gesamte Gebiet der Epigenetik und so weiter, das derzeit floriert. Man hat das die längste Zeit abgetan als Lamarckismus, also die Idee des alten Franzosen Lamarck, nicht also Vererbung erworbener Eigenschaften. Das durfte man die längste Zeit überhaupt nicht diskutieren. Das war tabu in der Biologie zumindest, ein Blödsinn gewissermaßen. Natürlich muss man annehmen, dass in irgendeiner Weise, ganz allgemein und sehr vage gesagt, es auch Rückwirkungen von den Merkmalen auf das genetische System gibt. Und da sind also noch sehr komplexe Fragen, wie gesagt. Derzeit beschäftigt sich da das ganze Gebiet der Epigenetik damit. Und da ist vielleicht noch mit vielen Überraschungen zu rechnen. Ich wollte hier zuallererst allerdings gesagt haben, dass wir über das Beziehungsgefüge unseres Genotypus, der Gesamtheit der Erbanlagen, keineswegs schon vollständige Information haben. Der Umstand also, dass die Gene kartiert sind, dass wir so eine Landkarte sozusagen von den Genen jetzt bei uns haben, sagt noch nichts aus über die tatsächlichen und sehr komplexen, sehr verwickelten Beziehungen. Das ist gewissermaßen als Vorspann, als warnender Vorspann, wenn Sie so wollen. Nun bedeutet genetische Manipulation in der Medizin grundsätzlich einmal den Eingriff in das genetische System in bestimmte ihrer seiner Teilbereiche. Natürlich wird man dabei in allererster Linie positive Aspekte im Sinne haben und damit wird auch die Gentechnik gerechtfertigt, auch die sogenannte Gentherapie. Man weiß zumindest, dass bestimmte Krankheiten erblich bedingt sind oder eine erbliche Komponente haben. Das lässt sich heute, zumindest was das Zweitgenannte betrifft, erbliche Komponente, lässt sich bei verschiedenen Krankheiten heute zumindest als sehr wahrscheinlich machen. Menschen, die also in einer Familie leben, wo bestimmte Krankheiten gehäuft auftreten, werden mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit die gleiche Krankheit auch früher oder später bekommen. Naja, und die Idee ist dann natürlich klar, wir können das verhindern, indem wir die entsprechenden genetischen Dispositionen verändern. Der positive Aspekt der Gentechnik hier, und wie ich schon zum letzten Mal sagte, bei einzelnen Methoden und so weiter, kann ich hier nicht viel sagen. Die können Sie, wenn Sie sich dafür interessieren, in Einschlägen, auch einfach geschriebenen allgemeinen Einführungen in die Gentechnik jederzeit nachlesen, darum braucht sie auch gar nicht im Detail zu gehen. Grundsätzlich aber unter ethischem, moralischem Aspekt kann man sagen, gut, also, es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn wir die Möglichkeit haben, bestimmte Krankheiten, von denen wir wissen oder mit hoher Wahrscheinlichkeit annehmen, dass sie genetisch bedingt sind, bestimmte Krankheiten eben zu verhindern, beziehungsweise durch entsprechende Eingriffe, gentherapeutische Eingriffe einzudämmen, überhaupt erst nicht entstehen zu lassen oder zu heilen. Wenn die Aufgabe der Medizin darin besteht, und worin sollte sie sonst bestehen, Krankheiten zu heilen, menschliches Leid zu mildern, dann kann keiner was dagegen haben, wenn auch auf dieser Ebene, also auf der Ebene der Gentechnik, Gentherapie etc., Milderung von Leiden, Eindämmung von Krankheiten möglich ist. Und ich glaube, dass ganz allgemein hier ein Konsens darüber herrscht, dass das auch die positiven Effekte der Gentechnik sind und auch in der Folge im Bereich der Medizin sein werden. Im Gegensatz zur grünen Gentechnik, wo wir eine ganze Reihe von Einwänden haben, sehe ich hier zunächst einmal überhaupt keinen moralischen Einwand. Kein Mensch wird sich wünschen, dass sein Kind krank zur Welt kommt oder mit Erbkrankheiten behaftet ist und so weiter. Und wenn diagnostiziert werden kann, dass das Kind eine bestimmte Krankheit haben wird und wird das rechtzeitig verhindern können, ja, dann ist ja geradezu eine moralische Pflicht, diese Krankheit zu verhindern. Nun sind wir heute natürlich so weit, dass die sogenannte pränatale Diagnostik, also die vorgeburtliche Diagnostik, schon einiges über den werdenden Menschen aussagen kann, das in früheren Jahrhunderten natürlich nicht der Fall war. Das Mindeste, was man heute schon im vorgeburtlichen Stadium feststellen kann, ist das Geschlecht, wird es ein Bub oder ein Mädchen. Man kann aber noch viel mehr feststellen, ich habe gewisse Andeutungen in die Richtung schon gemacht, wird das Kind vielleicht bestimmte Krankheiten haben, wird es missgestaltet sein und so weiter und so weiter. Wir betreten hier ein sehr heikles Feld natürlich, denn zunächst einmal, wenn wir kurz für ein paar Minuten zumindest bei der pränatalen Diagnostik bleiben, sondern jetzt im Dienste der Volksgesundheit, und diesen Ausdruck, den ich überhaupt nicht mag, nebenbei gesagt, zu gebrauchen, soll man jetzt allen Eltern nicht nur empfehlen, sondern sie vielleicht dazu zwingen, eine vorgeburtliche Diagnostik vornehmen zu lassen, damit man weiß, ob sie auch gesunde Kinder zur Welt bringen werden oder kranke, und damit man die möglichen Erkrankungen, Erbschäden, was auch immer, rechtzeitig eindämmen kann. Der deutsche Genetiker Rudolf Hausmann warnt hier ausdrücklich vor einer sogenannten Prophylaxe-Diktatur. Der Staat oder wer auch immer diktiert allen Menschen, sofern die Kinder haben wollen oder sofern ein Kind unterwegs ist, diktiert allen Menschen, sie müssen zuerst einmal schauen, ob sie überhaupt ein gesundes Kind zur Welt bringen. Und wenn nicht, dann müssen wir Entscheidungen treffen. Entweder das Kind schon im frühen Stadium abtreiben, darüber haben wir schon gesprochen, oder eben durch ganz gezielte gentechnische Maßnahmen hier eingreifen. Eine äußerst heikle Angelegenheit. Denn man muss auf der anderen Seite natürlich sagen, wenn wir in einer einigermaßen freien Gesellschaft leben, einer aufgeklärten, humanistischen Gesellschaft, ich weiß, wir sind weit davon entfernt, oder zumindest glauben viele von uns, dass wir in einer freien Gesellschaft leben, dann muss jeder Mann und jede Frau vor allem auch völlige Freiheit darüber haben, ob sie wissen möchte, dass es ihrem Kind wird. Möchte eine Frau überhaupt wissen, bevor das Kind zur Welt kommt, ob es ein gesundes oder krankes Kind wird. Hier schließen sich unsere Überlegungen eben an das an, was wir schon im Zusammenhang mit Geburtenkontrolle, Abtreibung und so weiter diskutiert haben. Und da betreten wir wiederum ein moralphilosophisch sehr brisantes Feld. Sie erinnern sich vielleicht, ich habe als Beispiel damals erwähnt, nicht, dass den Grazer Gynäkologen, der also bei zwei Frauen festgestellt hat, dass ihr Kind aller Voraussicht nach oder ziemlich sicher Mongoloid und Anführungszeichen zur Welt kommen wird. Na gut, dann natürlich kann jetzt eine Frau das Recht haben und sagen, gut, ja, okay, ich weiß es jetzt, es war traurig, schade, aber ich möchte das Kind haben. Niemand, nicht der Staat, nicht die Kirche oder sonst irgendeine übergeordnete Instanz soll das Recht haben, der Frau dieses Kind wegzunehmen. Auf der anderen Seite sollte die Frau auch das Recht haben, wenn sie die Diagnose, die pränatale Diagnose ernst nimmt und wenn sie mit gewissen Wahrscheinlichkeiten auch tatsächlich damit rechnen muss, dass ihr Kind diese oder jene Krankheit haben wird. Das Kind, solange es für sie keine Gefahr ist, es im frühen Stadium der Embryonalentwicklung auch töten bzw. abtreiben zu lassen. Also meine Haltung hier ist zunächst einmal klar, ganz klar diese, dass also übergeordnete Institutionen wie etwa der Staat oder Krankenkassen oder Versicherungsgesellschaften und so weiter nicht das Recht haben und nicht das Recht haben dürfen, zu kontrollieren, welche Menschen zur Welt gebracht werden. Denn hier ist die Frage, wie weit das letzten Endes noch gehen kann oder gehen soll. Wir sind ja schon leider mittendrin in einer Kontrollgesellschaft, in einer Situation, in der schon alles Mögliche überwacht wird, wo vor allem Versicherungen und so weiter schon sehr genau darauf achten, nicht? Also, was ist mit wem los, wo also der Einzelne zunehmend auch ohne sein Wissen durchleuchtet wird. Und da würde ich sagen, da ist größte Vorsicht angebracht und hier müssen gewisse Grundrechte des Individuums gewahrt bleiben. Bitte.
Aber in Österreich scheint es nicht so zu sein, dass der Staat oder die Kirche haben möchte, dass Kinder, dass nur gewisse Kinder, ich glaube, das ist in China, aber doch nicht bei uns, dass irgendein Staat hergehen würde und zur Frau sagen würde, bitte, ihr Kind ist krank, bleiben Sie ab, sondern es sind ja dort Gegenmaßnahmen da. Dazu werden Babygärten errichtet, dazu werden Institutionen gebildet, damit Frauen ihre Entscheidungshilfen bekommen. Ja. Also das sehe ich überhaupt nicht so, dass das in Österreich oder bei uns so das Fall sei, dass der Staat den Frauen das Recht abnehmen würde, dass sie nicht hinbekommen, dass sie das Kind
nicht bekommen. Also ich habe auch nicht, ich habe allgemein gesprochen, ich habe es nicht unbedingt Österreich dabei im Sinne gehabt und danke aber für den Hinweis. Es geht natürlich auch darum, dass man Institutionen schafft, die dann begleitend nicht einfach rigoros eingreifen, so du darfst und du darfst nicht, sondern begleiten. Entscheidungshilfen schafft. Ich habe da vor kurzem erst beiläufig in der Straßenbahn und in der U-Bahn gibt es ein Plakat von irgendeiner Einrichtung. Nicht? Also, es geht offenbar um das Problem Abtreibung und die Werbetafel. Sie kennen das vielleicht, wie lautet das genau? Ist, ja, du bist nicht allein und der Hilfe und der Entscheidung, Abtreibung muss nicht sein und so weiter. Klar, also da scheint es auch Institutionen zu geben oder private oder sonstige Gruppierungen, wie auch immer sie sie nennen, die also hier Beratung und Entscheidungshilfen anbieten. Natürlich bleiben letzten Endes gewisse Entscheidungen immer der betreffenden Person vorbehalten. Hilfe kann ich anbieten, Entscheidungshilfe, aber natürlich nicht die Entscheidung letzten Endes abnehmen. Aber wie gesagt, ich habe ganz allgemein gesprochen, wir müssen jetzt sehr vorsichtig sein, um nicht also durch übergeordnete Instanzen, welcher Art auch immer, eine Kontrolle über individuelle Belange zuzulassen. Bitte schön.
Also ich sehe sehr wohl eine Gefahr, auch wenn sie nicht besteht, allein in der Diskussion, wenn man sagt, dein System ist nicht mehr finanzierbar, dass das irgendwann einmal kippt und jemand sagt, nicht sofort als Gesetz, aber dass in der Gesellschaft der Wunsch entsteht, dass man sagt, okay, und das will ich jetzt nicht mehr finanzieren. Das muss nicht gleich ein Gesetz werden. Die Gefahr besteht.
Vielleicht gleich, ist das so? Oder was anderes?
Nein, ich wollte eigentlich fragen, welche Methoden der pränatalen Diagnostik angewandt werden, ob das jetzt Methoden sind, deren Ergebnisse auf statistischen Wahrscheinlichkeiten beruhen, so, wo man dann irgendwie sagt, wenn jetzt irgendwie die Wahrscheinlichkeit zu groß ist oder so, aber es kein, also eigentlich keine sichere Aussage getroffen werden kann. Und dann, ich meine, ich weiß nicht, ob das noch eine Methode ist, die noch verwendet wird, wie Fruchtwasseruntersuchung, ja. Die stellt ja ein hohes Risiko für das Kind dar.
Okay.
Und da wäre das halt irgendwie eine Risiko-Nutzen-Abwägung, glaube ich.
Okay, vielleicht auch gleich Sie und dann gleich noch ein paar rein.
Die halbe Antwort dazu ist, also statistische Methode gibt es schon, und zwar das Alter der Mutter, die Trisomie 21 und das Alter des Vaters, die übrigens 45 ist. Also wenn die statistische Methode draußen hat, die Kurve steigt und die Wahrscheinlichkeit.
Ja,
gut,
das
schon. Schon, aber das ist...
statistische Methode.
Ja, klar, aber das kann man ja auch so rechnen, wenn die Frau nicht schwanger ist. Also das ist jetzt, ich habe jetzt eher so gemeint, da gibt es ja biometrische Messungen mit Ultraschall, wo man halt irgendwie den Kopfumfang in Relation zum Körper und so, das sind ja irgendwie alles irgendwie so Werte, die jetzt auch nicht absolut der Sicherheit
sind. Ja, also
eben nur eine Wahrscheinlichkeit.
Ja, ja. Ich komme gleich auf Sie auch zurück, aber gleich zu dem Komplex direkt. Alles in der Biologie und Medizin sind letzten Endes Wahrscheinlichkeitsausgaben. Ich komme wieder zurück auf mein Beispiel, das menschliche Leben ist kein Quadrat. Das ist viel komplexer und fließend Übergänge und so weiter und so weiter. Und Sie sagen völlig mit Recht, dass man da mit dem Ultraschall und so weiter zwar einiges herausfinden kann, aber mit einer gewissen Fehlerquelle, vielleicht ein Beispiel aus einem anderen Bereich, was aber durchaus auch hineinpasst. Ein deutscher Chirurg hat mir vor einiger Zeit Folgendes erzählt. Er stand zu Beginn seiner Laufbahn vor Jahrzehnten, hatte einen Patienten zu operieren, der noch dazu einer seiner besten Freunde war. Es ging um eine Nieren- oder Leberoperation, fragen Sie mich nicht genau, was es war. Alle Untersuchungen waren abgeschlossen vor der Operation, alles tatlos, nicht der dachte, also der Chirurg dachte, das wird eine Routineoperation, nicht wahr, er stellt zwar erst am Anfang seiner Laufbahn, aber das hat er gelernt, das kann er machen. Um es abzukürzen, der Patient ist gestorben, nicht weil der Chirurg zu blöd war oder weil bei ihm ein Messer ausgerutscht wäre oder weil er betrunken gewesen wäre. Er stellte sich heraus und das hat keine Methode vorher, keine Untersuchungsmethode vorher ganz klar machen können oder ganz klar gemacht, dass irgendein Organ, bei dem ich weiß nicht welches, an falscher Stelle lag, also unter Anführungszeichen. Ja. Irgendwo anders lag, als es normalerweise bei Menschen der Fall ist. Was der Patient nicht wusste, wusste niemand. Es hat ihn auch nicht weiter beeinträchtigt, hat aber sehr wohl bei der Operation Komplikationen bewirkt. Der Chirurg sah sich da plötzlich in der topografischen Anatomie gewissermaßen irritiert und ist der Patient gestorben. Das mag selten vorkommen, aber es kann vorkommen. Das heißt also, dass alle diese Methoden, da stimmen hier zu, egal ob es dabei darum geht, vorgeburtliche Diagnosen zu machen oder ob es darum geht, in Vorbereitung eines Patienten auf eine Operation. Es gibt gewisse Fehlerquellen. Also Sicherheit ist ja in der Medizin, in der Chirurgie natürlich ein großes Thema, aber dass es keine absolute Sicherheit geben kann, das wird wohl jeder einigermaßen kritisch denkende Arzt, Chirurg oder wer auch immer zugeben. Also insoweit stimme ich dem zu und da liegt ja auch eine weitere Gefahrenquelle. Da haben Sie gesagt, ich stimme auch dem völlig zu, dass halt das Problem darin besteht und das wird ja zunehmend auch artikuliert in den Medien, in der Politik und so weiter, ist das Ganze noch finanzierbar. Nicht? Ich bin jetzt kein Ökonom, schon gar kein Krankenhausökonom, ich habe keine Ahnung, wie es kam oder wie es kommt, dass jetzt ein Tag im Krankenhaus gleich so und so viele 100 Euro kostet, viel mehr als eine Nacht in einem 15-Hotel, ich weiß nicht, woran das liegt, nicht wahr? Und dass also insgesamt die Medizin so teuer geworden ist, dass wir sie uns vielleicht irgendwann oder gewisse ihrer Formen nicht mehr leisten können werden. Und zumindest diejenigen werden sie es nicht leisten können, die nicht ein paar Millionen Euro in der Tasche haben oder auf dem Bankkonto oder irgendwo. Ich möchte hier keine Prognose machen, aber es könnte natürlich sein, dass im Laufe der nächsten Jahrzehnte wir da noch ganz bösartige Überraschungen erleben werden. Das bitte die Zwei-Klassen-Medizin haben wir eigentlich sowieso schon. Das ist, in England ist das schon ganz weit gedient zum Teil. Da werden bestimmte Operationen ab einem bestimmten Alter kaum noch durchgeführt. Es sei denn, der Patient oder die Patientin legt rechtzeitig so und so viele 1000 Pfund auf den Operationstisch. Das kann auch bei uns so weit kommen. Ist das Ganze finanzierbar? Ich weiß es nicht, wie gesagt, ich bin kein Ökonom, aber das Problem ist natürlich gegeben. Das ist schon virulent. Und damit ist eine weitere Gefahrenquelle verbunden. Denn was soll das nun heißen? Die Gesundheit ist nicht mehr finanzierbar. Dann müssen wir in der Konsequenz eigentlich, in aller Konsequenz, sagen, gut, das ganze System war ein Irrtum, nicht wahr? Wir können das nicht mehr kontrollieren. Wir überlassen es im Weiteren alles der Natur, der natürlichen Auslese. Wer zum Glück hat, ohne Krankheiten 90 Jahre alt zu werden, ist fantastisch. Wer das Pech hat, dass er zwar auch sehr alt wird, aber nur unter großen, also mit Krankheiten und so weiter, und hat eben Pech gehabt, der muss halt damit leben, solange es geht, und wenn nicht, dann stirbt er halt vorzeitig und dann ist die Sache erledigt. Das will natürlich auch niemand und kein Politiker würde sagen, naja, wir müssen hier also eigentlich. Und damit wir keine Kostenexplosion haben oder damit wir die im Weiteren verhindern, überlassen wir der Natur alles Weitere. Die hat ja immer bisher auch alles gelöst, unter Anführungszeichen. Das wäre auch eine äußerst problematische Haltung. Aber wie gesagt, die Kostenfrage, so wichtig sie auch ist, ist im Gesamten, bitte.
Ja, allein der gesellschaftliche Druck, da braucht es gar kein Gesetz, ne? Geht jemand mit einem kranken Kind und der andere sagt, was uns dieses Kind kostet. Allein der gesellschaftliche
Druck. Ja, das ist eine Folge dessen, was ich zum letzten Mal aber im Zusammenhang mit der Situation der Universitäten gesagt habe. Das ist die Gefahr, die heute davon ausgeht, nämlich alles zu ökonomisieren. Was darf es kosten? Ne? Ob das jetzt eine Vorlesung ist oder ob das eine Operation ist oder ob das eine pränatale Diagnostik ist. Was darf es denn kosten? Was bringt es uns und wie viel kostet es? Also diese Haltung ist natürlich zu kritisieren auf allen Ebenen. Und eine durch und durch ökonomisierte Gesellschaft können wir uns nicht leisten, wenn wir irgendwo nur im Hinterkopf den Gedanken der Menschlichkeit bzw. Humanität haben. Ich möchte hier nicht irgendwie in Humanitätsduseleien verfallen, natürlich nicht, aber letzten Endes will ja wieder jeder Mensch nichts anderes als persönliches Wohlbefinden, was immer das so konkret sein mag, nicht? Und lässt sich das auch ungern nehmen, und dieses Wohlbefinden ist auch nicht in Maß und Zahlen darzulegen. Und die Frage, was darf es uns kosten, oder was darf ein Kind kosten, das vielleicht nicht so gut laufen kann wie andere Kinder, oder was darf ein alter Mensch kosten, der nicht mehr laufen kann, also die Frage ist an sich schon gefährlich. Nicht? Und da sind wir dann tatsächlich wieder bei der alten Eugenik, beziehungsweise beim Sozialdarwinismus und bei der Rassehygiene der übelsten Sorte. Nicht? Also wir machen uns dann den Menschen nach Maß, wir werden also schauen, solange wir es uns leisten können, dass wir die und die und die gewissermaßen überhaupt im Vorhinein schon verhindern bzw. eliminieren. Und das führt mich auch zum nächsten Problem in diesem Zusammenhang, dass natürlich einerseits auf biologischer, auf sachlicher Ebene, andererseits aber auch auf moralischer Ebene von großer Bedeutung ist. Wir haben im Zusammenhang, also vor einigen Wochen schon, darüber gesprochen, was ist überhaupt Gesundheit, und wenn man da jetzt 100 Punkte anlegen würde, heute wird eben alles nach Punkten klassifiziert, wie schon kritisiert wurde, wann ist ein Mensch gesund, wie viele Punkte maximal muss er haben, 92, 73, genügen vielleicht 65, also das ist so natürlich nicht auszumachen. Aber, ich habe vorhin auch gesagt, die Menschheit ist eigentlich ein abstrakter Begriff, worauf es ankommt, und da bin ich wieder bei Darwin, der hat das ganz klar gesehen, das war einer der genialsten Gedanken der europäisch überhaupt der Geistesgeschichte der Menschheit. Es geht um die Variation, das Individuum. Wir sind heute 6,7 Milliarden auf diesem Planeten und jede von uns ist einmalig. Es gibt nicht die Menschheit, die also irgendwie aus uniformierten, normierten Individuen besteht, sondern es gibt eben die Variation. Genetische Variation. Phänotypische Variation, die natürlich mit der genetischen Verbindung steht. Jedes Individuum ist eben einmalig und steht gewissermaßen für sich. Kein Ei gleich dem anderen, nicht einmal eineige Zwillinge sind wirklich völlig identisch. So, und jetzt kommt die Gefahr, wenn man sagt, das nächste Mal, und das ist keineswegs nur hypothetisch gedacht oder herumgeredet, Ideen dieser Art gibt es seit langem und jetzt im Kontext der Gentechnik natürlich umso mehr. Wenn man sagt, gut, bestimmte Merkmale wollen wir nicht, andere Merkmale wollen wir fördern. Ja, welche denn? Nehmen wir mal an, und das ist hypothetisch, wir wissen schon sehr genau über all diese Beziehungen, über das Beziehungsgeflecht zwischen allen Genen und die Wechselwirkungen zwischen den Genen und den Merkmalen. Wir wissen also genau, wie ein bestimmtes Merkmal, zum Beispiel die Haarfarbe, determiniert wird. Wir wissen genau, wie überhaupt alle Merkmale, die ein Mensch trägt, determiniert werden. Gut, dann könnte man auf die Idee kommen, gut, jetzt schauen wir, es gibt Merkmale, die vielleicht nicht so günstig sind, und dann müssen wir eingreifen. Ja, mal zum Beispiel die Körperhöhe. Nachdem wir eben alle verschieden sind, sind wir auch in Bezug auf die Körperhöhe nicht normiert, sondern es gibt kleine, es gibt mittelmäßige, es gibt große Menschen. Das ist also eine triviale Tatsache, die wir allerorten sehen können. Von 1,50 bis, ich weiß nicht, wie groß der derzeit lebende größte Mensch ist, 2,50 Meter oder 60 oder so etwas, kommt natürlich selten vor, aber eine ungeheure Variationsbreite. Ja, es könnte eben auf die Idee kommen, das sollte man normieren, nicht? Denn die Kleinen fühlen sich vielleicht benachteiligt durch die Großen. Machen wir Folgendes, nicht? Damit also da nicht diese Ungerechtigkeit unter Anführungszeichen besteht. Wir greifen künftig hin, nicht? Bei jedem Kind, bei jedem werdenden Kind, ein, in dieses System ein und normieren ein für alle Mal die Körperhöhe. 1,80 Meter, nicht? Das wär, kann man schon zufrieden sein. Oder um vielleicht gewisse Geschlechtsunterschiede doch noch zuzulassen, bei Männern 1,85, bei Frauen 1,79. Gut.
Und jetzt
Wäre vielleicht sogar eine humane Idee, eben human in Bezug auf die Kleinen, die sich vielleicht ja benachteiligt fühlen. Und dann haben wir, wie gesagt, es hypothetisch und weiter zu Ende gedacht, eines Tages dann nur zufriedene Menschen, zufrieden in Bezug auf ihre Körperhöhe. Alle sind gleich groß, keiner fühlt sich dem anderen überlegen, keiner muss, blickt auf den anderen hinunter, keiner muss hinaufschauen. Na, damit haben wir ja schon einiges an Problemen des Alltags gelöst. Nur, und jetzt kommt's. Wieso wollen wir denn wissen, oder wer will sagen, was die optimale Körperhöhe des Menschen ist? Wieso gerade 1,80 oder 1,83 oder 1,70 oder 1,90? Es könnte eine Situation geben, ökologische Umstände, wie auch immer, viele Szenarien sind denkbar, wo gerade der kleine Typus, die kleine Variation, besser gesagt, diejenige ist, die besser überleben wird als die 2 Meter oder 2,20 Meter Hühner. Und das könnte während vielen Merkmalen durchspielen. Wir könnten sagen, gut, wir bekämpfen Glatzköpfigkeit. Nicht? Also Männer mit Glatze, es gibt viele, die schon sehr früh, aus genetischen Gründen, wie auch immer, schon mit 30 kaum noch Haare auf dem Kopf haben. Gut, andere wissen wir, lassen sich freiwillig schon mit 25 eine Glatze scheren. Gut, aber das ist dann eine freiwillige Entscheidung. Also wir machen das so, damit niemand sich über einen Glatzen aufregen muss. Wir bekämpfen das rechtzeitig. Jeder hat das Recht auf eine volle Haarmähne. Wir werden da genetisch irgendwas herumschnipseln und da wird nur noch Männer geben, die bis ins hohe Alter von 90 mit einem sehr, sehr wuchtigen Haarkleid herumgehen und sich dann entsprechend imposant auftreten können. Aber auch da ist die Frage, woher wollen wir denn wissen, dass unter allen Umständen eine blühende Haartracht wirklich Vorteile hat, wenn man es evolutionsgeschichtlich argumentiert. Es kann ja kein Zufall sein, dass eben die Variation bei allen Arten, nicht nur bei Menschen, relativ breit ist und dass es eben unterschiedliche, in Bezug auf verschiedenste Merkmale, höchst unterschiedliche Menschen gibt. Und das ist die Gefahr, worauf ich schon hingewiesen habe, ganz zu Beginn, bei der historischen Reminiszenz, nimmt also die Idee, wir können den Menschen verbessern, wir können den Menschen, gentechnisch geht inzwischen tatsächlich schon einiges, wenn auch nicht alles, wir können eingreifen und da haben wir den Menschen, denn wir wollen ja, welchen Menschen wollen wir? Also wollen wir nur Menschen, die eine bestimmte Körperhöhe haben oder wollen wir Menschen ohne Glatze? Natürlich, Sie können sagen, das sind jetzt weit hergeholte Beispiele, Glatzen und Körperhöhe regen sich ja die meisten Menschen nicht auf, aber was wäre etwa mit Aggression, sollten wir ja so genau wissen. Und auch da kann man immer wieder in den Medien, ernsten, halbernsten Medien lesen, ja, Forscher haben jetzt Gene für Aggression oder Aggressivität, Gewaltbereitschaft gefunden. Ja, wenn man das bekämpfen könnte, das wäre doch gut, nicht? Also wenn man im Vorhinein verhindern könnte, dass irgendwer sich aggressiv verhält, dann hätten wir ja so ganz klar eingegriffen in die natürlichen Dispositionen unserer Spezies, und dann gäbe es langfristig, mittel- bis langfristig, nur noch friedliche Lämmer, sozusagen. Alle Menschen wären dann nur freundlich und guten Tag und bitte, danke und so weiter. Und alle würden, dann wären wir endlich Brüder und Schwestern. Aber sogar hier würde ich sagen, wer gibt uns denn die Garantie, dass sich das unter allen Umständen als günstig, jetzt sage ich bewusst, für die Menschheit herausstellen würde. Vielleicht kommen wir eines Tages in Situationen, wo dann viele von uns froh sein werden, wenn es ein paar aggressive Typen gibt, die für uns bestimmte Dinge lösen, zu denen wir nicht mehr imstande sind. Also, was immer man, das ist die allgemeine, meine allgemeine Schlussfolgerung zunächst einmal, was immer wir als wünschenswert erachten oder was bestimmte Menschen, Politiker oder weiß ich, Gesundheitspolitiker, Gesundheitsreformer und so weiter, an wünschenswerten Merkmalen betrachten oder für wünschenswert erachten, braucht nicht zu bedeuten, dass es auch tatsächlich unter allen Umständen mittel- bis langfristig tatsächlich nur positive Effekte erzielen wird. Niemand wird, wer zum letzten Mal, glaube ich, war das dieses tragische Beispiel erwähnt, also der Anencephalus, also eine ganz extreme Missbildung, über so eine extreme rede ich hier nicht. Aber was ansonsten wünschenswert ist oder nicht wünschenswert, wer soll das bestimmen? Natürlich kann ein individueller Mensch unzufrieden sein mit seinem Aussehen, gut, da gibt es jetzt die plastische Chirurgie auch, nicht dass er ein blühendes Geschäft, aber für die Leute, die sich leisten können, die können halt ihren Nasenflügel vergrößern oder was weiß ich, was alles da inzwischen geht, das Kind kleiner machen oder irgendwo Knochen einbauen lassen oder ich weiß nicht was alles. Gut, aber das bleibt dann dem Individuum überlassen und ist dann, das ist dann wirklich nur eine Kostenfrage. Und bitte, wenn jemand glaubt, dass seine Nase zu groß, zu klein ist, das ist sein Problem. Individuell. Hier geht es aber um Allgemeinen, um den allgemeinen Wunsch oder die Idee der Normierung. Also, um es klar zu sagen und das nicht ad infinitum zu reden, jede Vorstellung einer genetischen Normierung des Menschen birgt große Gefahren in sich. Denn zumindest bisher nach allem, was wir aus der Biologie, aus der Evolutionsbiologie wissen, lebt jede Art gewissermaßen nicht von der Einheitlichung, sondern von der Variation. Also, in anderen Worten, eine genetische Gleichschaltung, wenn sie also möglich wäre in vielleicht nicht allzu ferner Zukunft, eine genetische Gleichschaltung aller Menschen, geht dann natürlich auch entsprechend auf das äußere Erscheinungsbild der Menschen Einfluss haben würde, wäre, plakativ, metaphorisch ausgedrückt, der genetische Wärmetod. Es gäbe keine Entfaltungsmöglichkeit mehr. Denn wenn alles eingeebnet ist, wenn alles gleich ist, ja, was soll da noch sein? Und das ist die Analogie auch zur sogenannten grünen Gentechnik zur Gefahr der Monokulturen. Ich denke, dass ich mich darauf konzentriere, ganz bestimmte Pflanzen und dann bestimmte Weizensorten, Maissorten oder was auch immer zu züchten und die möglichst großflächig anzubauen, was auf Kosten eben der natürlichen Vielfalt geht. Und hier haben wir dann das Ganze analog, nur auf etwas anderer Ebene. Nicht so, wir erzeugen eine Monokultur, jetzt unter Anführungszeichen, beim Menschen, wenn es eben genetisch möglich sein sollte. Bitteschön. Variation und? Variation ist das, was bei jedem von uns, also anders. Im Prozess der geschlechtlichen Fortpflanzung werden die Erbanlagen der beiden Eltern, Vater und Mutter, nicht einfach addiert, sondern mit einem Zufallsgenerator gewissermaßen neu durchmischt. Also das ist die genetische Rekombination, Neuordnung der Gene. Das heißt, das Individuum ist nicht die Summe der elterlichen Erbanlagen, sondern es ist eben eine neue Variation, die sich ergibt aus der spezifischen, zufälligen Durchmischung der elterlichen Erbanlagen. Das ist die Quelle der Variation. Und Mutation bedeutet, dass in irgendeinem Stadium der Entwicklung, das kann auf der Ebene der Gene sein oder auf der Ebene größerer Einheiten, eine plötzliche, spontane Veränderung stattfindet. Das heißt, Variation ist ein allgemeines Phänomen, das sich auch klarerweise dann, wie gesagt, im Phänotypus niederschlägt. Mutation ist jeweils eine punktuelle, mehr oder weniger sprunghafte Veränderung im Genom oder im bestimmten seiner Bereiche. Und wir wissen, dass viele Mutationen, also die Variation ist gewissermaßen neutral zu sehen, während viele Mutationen sind letal, also tödlich. Es gibt auch positive natürlich, aber viele sind tödlich oder zumindest gefährlich. Manche Krankheiten sind auf einmalige Mutationen zurückzuführen, also das heißt, da muss in der gesamten Generationenabfolge nie eine bestimmte Krankheit aufgetreten sein. Und wenn ein Individuum das Pech hat, dass eine bestimmte Mutation, das in den Grünen noch immer auftritt, kann es dann für eine bestimmte Krankheit plötzlich disponiert sein. Ist das ungefähr, was ich wissen wollte?
Gibt es embryonale Stadien, die irgendwie besonders prädestiniert für Mutationen sind?
Ja, aber viele, also ich glaube, legen Sie mir da bitte nicht fest, 15-18% oder so, alle Mutationen sind wiederum völlig beleinlos. Ja, die sind so klein jetzt, unter Anführungszeichen, dass sie überhaupt nicht wirklich irgendwie zum Tragen kommen. Bedeutend sind das dann die, die mehr als nur ein Gen erfassen, sondern irgendwie das gesamte System betreffen.
Und kann man sagen, dass in den Embryonalstadium, dass da Mutationen besonders häufig vorkommen?
Ja, ja.
In welcher Zeitraum wäre das jetzt beim Menschen?
Ich glaube schon, in allem Embryonalstadium, vor allem in den ersten Stadien, so viel ich weiß. Ja, aber ich könnte da vorsichtshalber nachschauen, nichts Falsches gesagt zu haben. Ich werde mir das aufschreiben, ich schaue da wirklich genau nach, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Erinnern Sie mich zunächst einmal, Tani, wer das noch zu klären versucht. Bitte schön.
Ist das nicht möglich, bei so einer Gesellschaft wie Praxis, wo eine künftige Gesellschaft durch eine Variation entsteht, durch Mutation? Weil diese Tierarten können auch während des Lebens verändern, wegen Mutation. Und wenn sie noch ein Baby machen, sich noch reproduzieren, dann werden neue Variationen entstehen.
Mutationen sind, das kann ich glaube ich jetzt gleich festhalten, ohne nachschauen zu müssen, natürlich in erster Linie in den früheren Stadien der Entwicklung eines Menschen von Belang ist, und dass da bei einem 60-Jährigen irgendwas mutiert, ist ja unwahrscheinlich, außer es passiert irgendwas Gewaltiges. Mutationen wurden die längste Zeit auch für die Evolution überschätzt, wesentlich wichtiger ist eben die Variation, also das heißt der Vorgang, der Prozess der genetischen Rekombination. Also wichtiger für das Entstehen von Variation. Denn noch einmal, viele Mutationen sind entweder völlig belanglos, manche wiederum gefährlich bis tödlich. Und Mutationen allein sind eben nicht für die Variation verantwortlich, sondern das ist primär die Neuordnung der Gene, die Neuordnung des genetischen Materials. Also die genetische Rekombination. Aber ich glaube, die Sache ist hier insoweit klar, dass wir hier bestimmte Gefahren ins Auge fassen müssen, nämlich in Bezug auf alle möglichen und auch denkbaren Eingriffe in das Erbgut. Wir können einfach viele Konsequenzen nicht abschätzen. Wenn jetzt, um an das anzuschließen, was ich vorhin sagte, irgendeine Idee oder Ideologie vorschreiben möchte, der Mensch soll so und so ausschauen und wir auch die Möglichkeit haben und die Möglichkeit hätten, den Menschen zu normieren, dann wäre das eben die Ausschaltung von Variation und das wäre dann natürlich auch das Ende der Evolution, ich habe gesagt, also das wäre dann der genetische Wermutod. Und da sind wir aber wiederum bei der Frage, die Sie angeschnitten haben, gnädige Frau, die Kosten und so weiter. Man könnte auch hier argumentieren, ja, diese ganze Variationsbreite, da gibt es kleine und große, mit und ohne Glatze und blauäugige, also buchstäblich und so weiter und so weiter. Das ist ja alles kompliziert. Wir normieren das alles nicht und dann haben wir künftig hin auch weniger Kosten. Also das Argument wäre erst einmal jetzt biologisch ein kompletter Schwachsinn, aber auch moralisch höchst gefährlich. Nicht? Also, aus Kostengründen schaffen wir uns eine einheitliche Menschheit. Also das wäre dann wirklich einmalig in der gesamten Lebensgeschichte, in der gesamten Evolutionsgeschichte auf der Erde und mit hoher Wahrscheinlichkeit und der Niedergang des Menschen als Spezies. Also lassen Sie mich Folgendes zusammenfassen. Ich verteufle nicht die Gentechnik grundsätzlich hier in diesem Bereich, vor allem wenn es darum geht, dass die Möglichkeit besteht, bestimmte Krankheiten frühzeitig zu erkennen und eindämmen zu können, dann hat natürlich die Gentechnik eindeutig positive Effekte. Sicher kann man sagen, auch positive Effekte können immer negative Nebeneffekte haben, also vielleicht ist das nie so klar, wie es hier jetzt klingt, aber ich rede prinzipiell, es wird keiner was dagegen haben, wenn durch gentherapeutische Eingriffe bestimmte Krankheit oder Krankheitsdispositionen, also Anlagen, im Vorhinein schon beseitigt bzw. verhindert werden können. Das ist eindeutig ein positiver Aspekt der Gentechnik, der auch moralisch im Wesentlichen unbedenklich ist. Bitte schön.
Es gibt ja viele Merkmale, die im Grenzbereich sind, zum Beispiel Kurzsichtigkeit, wo man nicht sagt, das ist wirklich eine Krankheit, das ist halt, und die Körpergröße, wenn eine zu geringe Körpergröße ist ja manchmal auch schon etwas krankhaft, wie eine zu große Körpergröße, wie ist das bei den Grenzbereichen?
Da sprechen Sie wieder eben ein Thema an, nicht? Also das Thema der fließenden Grenzen bzw. fließenden Übergänge. Ich würde sagen, es hängt schon sehr vieles auch davon ab, wie sich das Individuum fühlt. Ich meine, ich glaube nicht, dass jeder, der jetzt statt 1,80, 1,65 groß ist, dass der dann jetzt das ganze Leben lang an Unwohlsein leidet.
Das weiß ja das Kind noch nicht, bevor es geboren ist.
Bitte?
Das weiß ja leider das Kind noch nicht, bevor es geboren worden ist. Das muss ja wer andere entscheiden, wenn wirklich.
Ja,
also klar, das ist eher das Problem, dass das Kind nicht, also das Individuum nicht selbst entscheiden kann, was damit leben muss, sondern die Eltern vorher.
Wir müssen auch dazu noch eines berücksichtigen: Es ist ja nicht alles genetisch eindeutig festgelegt oder determiniert. Also die Gentechnik, das ist vielleicht ein wichtiger Zusatz, er kann ja sowieso nicht alle Probleme lösen. Auch wenn es technisch, auch wenn die Techniken also bestens ausgeklügelt werden. Ein Mensch lebt ja sozusagen nicht nur von seiner Erbanlage, er ist ja dann auch ein Individuum in hochkomplexer Wechselwirkung zu seinen jeweiligen, also verbunden mit jeweiligen Außenweltfaktoren. Und da sind die Möglichkeiten der Gentechnik bzw. der genetischen Manipulation natürlich nur ein bestimmter Bereich. Aber zu Ihrer Frage noch einmal etwa auch der Punkt Kurzsichtigkeit oder Weitsichtigkeit. Viele von uns, wenn ich schaue, viele von Ihnen tragen Brillen. Ich brauche weder noch eine Lesebrille, also hier die Scheibe so groß, dass ich keine brauche. Ich könnte aber auch kleine Scheiben eher so schauen. Es gibt Leute, die brauchen überhaupt keine Brille. Gut, ich sehe da keine Behinderung. Das ist eben so. Man braucht sich darüber nicht aufzuregen. Zum Glück haben wir Brillen und Optiker und da können wir also unser Sehvermögen je nach Bedarf auch korrigieren. Und wie gesagt, also das individuelle Wohlbefinden ist damit, also bei allen von uns, die Brillen brauchen, sei es konstant oder nur vorübergehend beim Lesen, ist das Wohlbefinden damit keineswegs beeinträchtigt. Natürlich kann man sagen, bei extremer Kurzsichtigkeit, ich weiß nicht, wie viel Bier trinkt dann jemand maximal brauchen kann, da könnte man sagen, gut, also da stört das Wohlbefinden des der betreffenden Person dann schon. Und wenn der oder die dann die Brille verliert, dann ist er oder sie buchstäblich aufgeschmissen. Aber eine Grenze ziehen kann man da natürlich schwer. Nicht? Also mit wie viel Dioptrien beginnt das gefährlich zu werden? 2,5 oder 3,5 oder was auch immer. Nicht? Das ist, ich meine, ein völlig anderer Bereich, aber es passt auch durchaus dazu, die ständige seit Jahren der Diskussion, mit wie vielen Promillen darf man noch Auto fahren. Das ist natürlich auch so eine Geschichte. Da gab es vor ein paar Jahren, das zur Erheiterung erzählt, unter Aufsicht eines Notars oder Rechtsanwalts oder was weiß ich, so einen kleinen Test, wo drei oder vier oder fünf verschiedene Personen haben unterschiedlich viel oder wenig getrunken. Wenn wir schauen, inwieweit sind die noch fahrtüchtig. Da war eine Frau, die hat ein Achtel Wein getrunken, exakt gemessen war, das gut wie gar nichts, aber nachdem die nie was getrunken hatte vorher, die war nicht mehr fahrtüchtig. Da war ein anderer, offenbar besser geeicht, der hat zwei große Bier und zwei große Schnäpse in sich gekippt und dann noch zwei Viertel Wein. Der ist blind mit dem Auto noch gefahren. Er hat das gewohnt. Gut, was soll man jetzt da schließen? Also bitte saufen Sie nur und fahren Sie Auto, das wollte ich damit nicht sagen. Sondern nur auch, um zu veranschaulichen, wobei ich immer wieder die Rede ist, das sind individuelle Reaktionen. Man kann dann sicher, was sollte der Gesetzgeber machen? Ich kann nicht sagen, so, das mache ich jetzt für Österreich 8 Millionen verschiedener Gesetze, für jeden ein eigenes, weil der geeichte Säufer, der soll ruhig fahren, wird, dem macht das eh nichts, der ist eh gewohnt, dass er täglich 2 Liter Wein trinkt und der hat immer seinen Spiegel, besser er trinkt weiter, weil nur so ist er fahrtüchtig. Und der andere, eben, wie gesagt, ist schon einem Achtel Wein Schwindelgefühle kriegt, die darf er nicht fahren. Also auch da sind die Grenzen natürlich sehr schwer zu ziehen. Nicht? Also der geeichte Trinker, wie gesagt, mag sich ärgern, dass er nur 0,5 Promille haben darf, wo er weiß, er ist fahrtüchtig auch noch bei wesentlich mehr. Und wieder mal sein. Es gibt keine absoluten Lösungen in dem Sinne, dass man sagen kann, gut, das können wir alles sehr genau definieren mit Maß und Zahl. Und das persönliche Wohlbefinden ist letzten Endes überhaupt nicht allgemein definierbar. Das müssen Sie und ich selber bestimmen. Bitte.
Also wenn wir jetzt in die Genetik eingreifen und dann halt sagen, gut, wir wollen, dass alle Menschen wirklich sehen können. Wir greifen dann auf dieses Gen ein, wir haben noch überhaupt keine Ahnung, wie sich das dann auf Langzeit, also vielleicht hängt alles das Gen vom Geschmack dran und wir können alle nochmal schmecken, dann können wir das Ganze mit der Gastronomie vergessen. Also von dem her, wir wissen noch gar nicht, was alles dran hängt. Wir arbeiten jetzt, es wird daran gearbeitet, und wir wissen noch gar nicht, wie die Ganze, was sich auf der Ganze
verarbeitet. Ja, da ist schon recht, ja. Nochmal im Prinzip.
Vielleicht haben wir uns schon gewisserweise kaputt gemacht und wir haben es noch gar nicht mehr wissen.
Also es mag natürlich hier, sagen wir, so etwas geben wie eine Minimalform von Wohlbefinden, wenn wir es versuchen, unsere Spezies zu definieren. Privat, dann besteht die aus zwei Beinen, zwei Armen und Kopf und so weiter und Sinnesorgane. Wir sollen sehen und hören und riechen und schmecken können und der Tastsinn soll ausgeprägt sein und es gibt eben so und so viele innere Organe, die funktionieren sollen, von der Lunge über das Herz bis zur Leber und den Dickdarm und so weiter und so weiter. Gut, das kann man allgemein definieren. Es gab übrigens da schon vor 100 Jahren sogenannte Normtabellen, also was gehört zu einem Menschen dazu. Es gibt so etwas natürlich, jeder Kinderarzt und jede Kinderärztin hat so etwas wie ein Schema, ab wann ungefähr soll ein Kind beginnen zu laufen, ab wann soll das Kind beginnen zu sprechen, wann soll es wie jetzt seine Motorik kontrollieren können und so weiter und so weiter. Auch da haben wir fließende Übergänge, manches Kind beginnt schon im Alter von 9 Monaten zu sprechen, ein anderes ist länger schweigsam, vielleicht aus guten Gründen, und beginnt dann erst mit 14 Monaten zu sprechen. Ein Kind beginnt früher zu laufen, eine später. Aber so innerhalb eines bestimmten Rahmens sollte das halt stattfinden. Also mehr können sogenannte Normtabellen, und die werden tatsächlich so bezeichnet im klassischen Sinne, mehr können solche Normtabellen natürlich nicht sein. Also ausgehend von der Frage, was soll ein Kind können, damit es als gesundes Kind bezeichnet werden kann. Gut, es geht dann nicht nur darum, dass ein Kind laufen und sprechen kann, dann kommen noch die ganzen Dinge, die Sie vorher angesprochen haben, Kurz- oder Weitsichtigkeit und verschiedene mögliche Behinderungen. Natürlich können Kinder bestimmte Behinderungen schlimmer empfinden als vielleicht Erwachsene, das ist ganz klar. Und Sie fragen, wieso kann der besser laufen als ich oder wieso sieht der besser als ich, das ist eigentlich eine Schweinerei. Aber gut, das sind auch gesellschaftliche Probleme und Fragen der adäquaten Erziehung. Jenseits solcher Normtabellen, um nochmal diesen Ausdruck zu gebrauchen, gibt es natürlich keine allgemeine Lösung, was jetzt gut oder schlecht ist, richtig oder falsch. Und noch einmal, wenn es letzten Endes darauf ankommt, wie sich der Einzelne fühlt, also auf das persönliche Wohlbefinden, haben wir überhaupt keine exakte Möglichkeit. Und genau das ist, darauf wollte ich ja letzten Endes hinaus, es geht prinzipiell immer darum, wo soll ich genetisch manipulativ eingreifen und vor allem auch warum? Was will ich verbessern? Warum soll es verbessert werden? Wenn der Einzelne natürlich meint, bitte, also so fühle ich mich überhaupt nicht wohl, ich sehe schlecht, ich gehe schlecht und so weiter, natürlich wird er dann versuchen, seine Situation zu verbessern. Und dann sind wir dann wiederum bei der Kostenfrage, dann, wenn man dann alles durchökonomisiert, dann wird sich die Frage stellen, gut, also jetzt, Moment, wieso möchte der besser gehen und besser sehen, dann möchte der andere vielleicht besser hören können und so weiter, das können wir uns alles nicht mehr leisten. Und weil wir uns das nicht leisten können, dann schließt sich wieder der Kreis, schauen wir im Vorhinein schon, nichts so Gutes feststellbar ist, möglich schon pränatal, was wir überhaupt verhindern können. Unter gewissem Aspekt wäre das vielleicht dann die ideale Lösung, unter gewissem Aspekt aber nur. Mit gewissen schon Vorhinein, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, wie ein Mensch werden wird, mit welchen eventuellen Menschen er zur Welt kommen wird, und daher, weil wir uns die Behandlung dieser Menschen später nicht leisten können, sorgen wir gleich dafür, dass die Mängel überhaupt nicht erst auftreten. Das wäre eine Argumentation, die es keineswegs nur hypothetisch ist, die man durchaus auch da und dort hören kann. Und zwar als Pro-Argumente für die pränatale Diagnostik und für die pränatale, also genetische Therapie. Aber noch einmal, ich habe vorhin den Genetiker Hausmann zitiert, nicht wahr? Man muss hier warnen vor einer Prophylaxe-Diktatur, oder man kann es auch anders ausdrücken, grundsätzlich vor einer genetischen Diktatur, und es kommt daher auch nicht von ungefähr, dass vor langer Zeit, schon vor 20, 25 Jahren, einige Leute mit durchaus gutem Recht eine eigene Genethik gefordert haben, das analog zu Genetik ist, Genethik. Da ist dann der Ethiker gefragt, so was kann man gerade noch moralisch verantworten und was nicht. Das sind dann der Ethiker kann das natürlich nie immer allein entscheiden, sondern immer unter dem, also in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fachleuten, Genetikern, die empirisch arbeiten, die also genau, einigermaßen genau angeben können, was möglich ist und was nicht. Ein Aspekt noch abschließend heute, den man nicht mit Gentechnik verwechseln darf, methodisch und so weiter, der aber in diesen Bereich hineingehört und über den auch immer wieder diskutiert wird, auch in breiten Kreisen und auch in Medien, Horrorvisionen, das Klonen, die Klonierung. Also die Herstellung genetisch identischer Individuen. Ein Vorgang, der in der Natur da und dort durchaus vorkommt, aber wir wollen uns die Natur ja nicht zum Vorbild nehmen. Und da gibt es schon, also es gibt einige Leute, in deren Köpfen dieses Gespenst sozusagen herangewachsen ist, wir klonieren Menschen. Wir erzeugen also identische Individuen durch entsprechende Klonierungstechniken. Da haben Sie sicher auch in den Medien gehört, da gibt es einen Griechen, ich weiß nicht, wie der es heißt, und einen Italiener, auch den Namen vergessen, wie auch immer, ein italienischer Arzt, der also da seit vielen Jahren, nicht so, er hat auch behauptet, er hat schon Menschen kloniert. Das ist überhaupt eine sehr heikle Angelegenheit. Rein technisch gesehen ist das bei Menschen nach wie vor schwierig, ich würde sagen, zum Glück. Aber auch wenn es möglich wäre, wieso will man denn unbedingt Menschen klonen? Warum wollen Sie oder ich einen identischen Klon haben? Ich will nicht mich doppelt haben. Eigentlich unerträglich. Oder gar dreifach.
Bitte. Das Einzige, was mir einfällt, ist, dass Eltern, wenn sie ihr Kind verloren haben, vielleicht auf die Idee kommen, das Kind zu klonen.
Damit wird natürlich argumentiert, nicht? Das ist ganz klar. Auch wieder, ich habe da auf einem Interview gelesen vor einiger Zeit von dem Entwicklungsbiologen Karl Ilmensee, eine bemerkenswerte Figur, darauf einzugehen, jetzt würde nicht die Zeit reichen, jedenfalls, der hat sich offenbar seit Jahrzehnten in den Kopf gesetzt, der muss unbedingt Menschen klonen. Und der argumentiert natürlich genau damit, ich bin ja Humanist, meint er, und ich würde ja damit, wenn es gelingt, Menschen helfen, wenn man also rechtzeitig, beim Eltern ihr Kind verloren, jetzt macht man einen Klon, und dann sieht das gleiche Kind noch einmal. Na gut, das ist halt, das wäre dann halt der humanistische und der positive Aspekt, aber die möglichen negativen Aspekte bitte unter bestimmten ideologischen, politischen Randbedingungen sind ja kaum auszudenken.
Ja, aber ein Kind nochmal zu klonen, ist sowieso blödsinnig, weil die denken zum Beispiel eineiige Zwillinge sind genetisch auch identisch, aber trotzdem zwar verschiedene Persönlichkeiten.
Aber nicht so identisch, das sind, wie ich mehrmals betont habe, auch eineiige Zwillinge sind dann doch nicht wirklich absolut identisch und zweitens aufgrund oft völlig unterschiedlicher Lebensläufe unterscheiden sich die dann sehr wohl auch. Ich kenne ein Zwillingspaar dieser Art übrigens und die unterscheiden sich sehr wohl. Dann jedenfalls mit vorgerücktem Alter in vielen Merkmalen auch was ihr Verhalten betrifft und so weiter. Aber ist der geklonte Mensch, der da als Schreckgespenst gewissermaßen oder auch als Hoffnung herumgeistert, ist natürlich eine schon gefährliche Angelegenheit. Denn hier ist wiederum, aus der Geschichte sollten wir gelernt haben, nicht? Also dass alles, was möglich ist, ich habe daher zum letzten Mal ja auch die Analogie zur Atomphysik schon erwähnt, vieles, alles eigentlich bisher, was möglich war, wurde auch realisiert erstens, technisch, und nichts von allem, was realisiert wurde, hat ausschließlich guten Zwecken gedient. Nicht? Ich meine, die Geschichte der Atombombe kennen Sie und welche Überlegungen da dahinter steckt und so weiter, können Sie nachlesen. Hinter der ganzen Gentechnik, hinter den Ideen, ganz allgemein Manipulation des Lebens, Manipulation des Menschen, steckten immer wieder in der Geschichte durchaus gut gemeinte Absichten, Vorstellungen eben von besseren Menschen und so weiter, aber gleichzeitig haben diese Ideen, diese Vorstellungen auch regelmäßig, kann man sagen, Katastrophen ausgelöst. Und unter bestimmten ideologischen Umständen, nicht wahr, kann jede Idee zu Katastrophe führen. Und deswegen muss man hier sehr wohl, vor allem unter moralischem, ethischem Aspekt, den Zeigefinger gewissermaßen erheben und grundsätzlich sagen, oder grundsätzlich fragen, dürfen wir alles, was machbar ist? Und wenn nein, wer bestimmt, dass wir es nicht dürfen? Sollen wir es alles Ethikern und Ethikkommissionen überlassen, die es ja gibt? In vielen Ländern gibt es Ethikkommissionen, die dann komplizierte Fragen diskutieren, aber natürlich niemals für sich alleine entscheiden können. Ethikkommissionen können nur Entscheidungshilfen bieten, aber nicht das grundsätzliche Entscheiden, in welcher Richtung die Menschheit verändert werden kann oder nicht verändert werden darf. Hier ist auch da wiederum die Verantwortung der Wissenschaft anzusprechen. Was können Genetiker, Gentechniker an möglichen negativen Konsequenzen ihrer Möglichkeiten absehen? Und das wäre natürlich ein Thema, das man weiterführen würde. Ungefähr so weit wollte ich heute die Dinge gebracht haben. Wir haben jetzt noch dann zum nächsten Mal in einer Woche ein weiteres Thema noch in Bezug auf die medizinische Ethik. Organtransplantation, auch relativ heikle Themen, zum Teil auch ethisch durchaus heikel, und werden uns dann im Weiteren dann auch der Tierethik und anderen Bereichen der Bioethik zuwenden. Ich danke für Ihr Interesse und sehe Sie dann heute in einer Woche.